Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. Wir sind wieder bei einer Update-Folge auch nicht. Special-Folge, ojemine, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Wir sind mal wieder bei einer Special-Folge angekommen. Wir hatten nach der letzten Review zu The King of Staten Island nämlich uns selbst die Frage gestellt, welche Ereignisse in unserem Leben haben uns denn eigentlich so geprägt wie die Hauptfigur in dem letzten Film von Judd Apatow? Und bei uns vor allem die Frage, welche Filme haben uns vor allem geprägt in unserem Leben und was haben die vielleicht mit unserer Sichtweise auf unser Leben oder auf das filmische Verständnis so ja, hervorgebracht? Wie haben die uns verändert? Ich würde mal sagen, wir steigen einfach mal hier frohlockend in diese Folge und ich sage, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Epitaph.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Das Intro hat es schon angeteasert, heute ist irgendwie alles anders, gibt kein Skript mehr, wir sind voll aus dem Takt gebracht, gefühlt, Special-Folge, alles ist anders, außer Ronny, immer noch an meiner Seite und heute vielleicht so ein bisschen den therapeutischen Effekt, dass wir hier uns gegenüber sitzen und uns ein bisschen erzählen, was hat denn dich so geprägt, filmmäßig, heute? Wie empfindest du das denn, Ronny?
Ich empfinde das als sehr spannend und danke dir wie immer für diese charmante Anmoderation, lieber Alex, zu meiner akustisch linken.
Sehr gerne.
Ja. Liegend auf der Ledercouch.
Schwarz. Ja, die schwarz. Ledercouch, meine ich.
Ja. Ja. Kritiker könnten vermuten, hier Sommerlochprogramm, oder? Da kommt keine Review, da kommt keine Update-Folge. Was ist da los?
Ach so, ich dachte, das machen wir transparent. Das ist genau der Fall. Ja, ich hatte keinen Bock, irgendwas vorzubereiten. Es ist bockwarm. Es ist Sommerloch. Wir müssen ja so ein bisschen auch Urlaub überbrücken. Also schieben wir mal so ein saloppes Special ein.
Ja, genau. Mittlerweile gewittert es auch wieder ein bisschen. Trotzdem läuft mir hier die Soße überall runter.
Am Schwitzen ist auch.
Und am Schwitzen bin ich auch noch obendrein. Und wir haben so die letzte Folge, unsere letzte Review-Folge so ein bisschen als Kicker genommen. Da ging es ja um die Figur namens Scott in The King of Staten Island, die dadurch kindliche Ereignisse ein Leben lang geprägt wurde und sich das bis in Erwachsenenalter herein manifestiert hat. Und da haben wir uns so überlegt, welche Ereignisse gab es denn bei uns so, die uns geprägt haben? Und vor allem jetzt vielleicht nicht so unbedingt so allgemeine Sachen, sondern vor allem welche filmische Sachen.
Ja, also es ist nicht so, dass wir euch genau unsere Lebensgeschichte erzählen wollen, sondern wir haben schon überlegt, kann man das an irgendwelchen Filmen festmachen? Gute Filme, schlechte Filme, wie auch immer, ne, wo man irgendwie vielleicht was mit verbindet oder sagt, danach war der Ronny einfach ein anderer Mensch. Was auch immer das jetzt bedeutet.
Ja, danach saß er nur noch stumm neben mir.
In der Ecke, hat da vorne und hinten gewippt.
Danach ging das mit den Schlägen los.
Nein, ja, so ist nee, aber so in die Richtung haben wir halt überlegt, ob man da vielleicht, sind wir mal so ein bisschen in uns gegangen. Ich habe mir so ganz rudimentäre Notizen gemacht und tatsächlich eine ganz interessante Beobachtung dabei feststellen können nochmal. Ob das jetzt so die richtige Richtung ist, wie du sie dir vorgestellt hast, jetzt zum Thema, also ob mich das jetzt als Mensch geprägt hat oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall meine Sicht auf Filme und wie ich mit dem oder welchen Stellenwert das Medium für mich hat und wie ich damit dann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach auch umgegangen bin oder festgestellt habe, dass das vielleicht irgendeine Sache ist, die ich cool finde oder cooler finde, vielleicht auch als andere Sachen. Ja, wir werden sehen.
Ich glaube an zwei Sachen. Erstens, dass wir wahrscheinlich wieder relativ d'accord aus dieser Sendung rausgehen werden. Ich habe einfach das Vertrauen, dass unsere Notizen wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen. Und zweitens, ich habe ein bisschen die Befürchtung oder Ja, Befürchtung ist schlecht formuliert, aber ich glaube, oder gleich die Frage in den Raum gestellt, Filme, die uns prägten, hat bestimmt auch gewisse Korrelationen zu, wenn man jetzt sagen würde, mach mal die Liste mit den besten Filmen.
Nee, gar nicht bei mir.
Gar nicht?
Naja, also teils. Also klar, habe ich so ein paar Sachen aufgeschrieben, aber nur weil mich ein Film, also weil ich jetzt sage, ein Film ist der beste Film aller Zeiten, habe ich nicht zwangsläufig damit veränderte Charakterzüge in mir festgestellt oder eine andere Sicht auf bestimmte Lebenslagen gewonnen, zwangsläufig. Aber das heißt ja nicht auch, dass vielleicht trotzdem, weil der Film so gut war, dieses ganze Event des Filmschauens drumherum mega hängen geblieben ist.
Okay. Ja, ich dachte vielleicht, werden wir sehen.
Kriegen wir raus, glaube ich.
Ich habe mir auch so eine lose ist fast eigentlich schon zu lax gesagt. Ich habe mir hier ein paar Filme aufgeschrieben, habe das versucht, so in mal so vier Kategorien einzuteilen und bin mal gespannt, wo wir da so ein bisschen rauskommen. Ja, das war für mich, hat es so herausgegeben, herauskristallisiert. Ich kann das so ein bisschen einteilen, aber werden wir ja sehen. Wie wollen wir anfangen, Alex?
Na, da du die vier Kategorien hast, sollten wir, glaube ich, mal damit anfangen, diese Kategorien irgendwie aufzuarbeiten.
Na, du musst dich ja nicht anpassen. Ich habe es nur für mich gemacht, weil ich gesehen habe, okay, ich kann das für mich so besser einteilen, damit ich nicht irgendwie zu viel irgendwie von einem so aus einer bestimmten Ecke immer erzähle. Und ich habe so eine Kategorie, wo ich sage, da habe ich zwei Filme mitgebracht, die haben mich einfach geprägt hinsichtlich der Stilistik, wie der Film entstanden ist. Und wo ich dann auch so Sachen für mich stilistisch übernommen habe. In meine Vorstellung, wie Filme vielleicht auszusehen haben oder die es einfach dann durch ihre auffallenden Eigenschaften auch in die Popkultur geschafft haben oder halt ganz speziell immer wieder in meinem Alltag irgendwie auftauchen. Und ich werfe den ersten Kandidaten mal hier in die Runde und das ist ein Film für mich, der auch garantiert bei mir in meiner Top 10, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall in meiner besten Liste auftauchen würde. Und zwar Mission Impossible.
Lol.
Kennst du?
Den habe ich stehen hier, ja. Der ist in meiner Liste. Mission Impossible 1, 1996.
Ja. Richtig.
Ja, das war das erste Mal auch. Ich habe explizit mir hier aufgeschrieben, zum Beispiel, falls dich das interessiert, dass mir als Kind schon beim Gucken aufgefallen ist, da wird mit einer Cinematografie irgendwas probiert und das erste Mal, dass explizit sowas wie Dutch Angle einfach ein Ding war, das so präsent für mich war, dass ich mir dachte, wollen wir mal rauskriegen, was das ist. Und dann halt die Tatsache, spannende Charaktere, das ist so ein Spionagekrimi, eigentlich in dem Alter, in dem ich da zumindest war, vielleicht nicht unbedingt mein Genre vielleicht, unterhaltsam sein kann und smart gleichzeitig und spannend und actiongeladen und nichts ist, wie es scheint. Da war für mich alles dabei damals.
muss man auch so sagen. Und wenn ich an diesen Film zurückdenke, ist es für mich immer so, wenn du jetzt, weiß nicht, wenn du es vergleichst mit, bist in der Videothek, ne? Oder warst in der Videothek, für die Leute, die noch wissen, was das mal war, und da sagt dir einer, ja, hier Actionfilme, geh mal in die Krabbelecke von 1996, ne? Ich habe noch mal geguckt, was da eigentlich so rumschwirrt in dem Kino, ja. Da gab es sowas wie The Rock, Independence Day, Twister, Eraser, Flucht aus L.A., Daylight. Das waren auch alles richtig dicke Filme, aber Mission Impossible war für mich so ein riesiges Action-Ding, aber mit so einer richtig großen, konspirativen Thriller-Komponente. Und der ist einfach so staubtrocken und so gut aber gemacht, ohne Kitsch, ohne was weiß ich, ne? Ohne so dieses, was den Film irgendwie wässrig gemacht hätte, sondern das ist einfach wirklich plan, knallhart durchgezogene Action, die auf den Punkt halt definiert war, neue Maßstäbe gesetzt hat, nicht im Sinne von noch größere Explosionen, sondern meine Fresse, der klebt da an den Zug und jetzt kommt dieser Hubschrauber da noch durch den Tunnel geflogen. Ja, es ist ein bisschen groß, aber es ist halt so ultra spannend und so gut gemacht.
Ja, also es ist, gab es glaube ich so in dem Style einfach so noch nicht. Hat man einfach so noch nicht gesehen, dass das technisch halt auch möglich ist, weil das war gerade diese Zugsequenz am Ende, die war gefühlt für die damalige Zeit kompromisslos gemacht auch.
Ja.
Also
und und ganz ikonisch natürlich, Ethan Hunt seilt sich da in den 100%. In den Serverraum, ich weiß gar nicht, was war's, das IMF, glaube ich, ab.
Ja.
Tausendmal kopiert, popkulturell immer wieder irgendwo aufgegriffen. Und was es auch geschafft hat, ist natürlich ganz klar die Titelmusik. Die verdammte Titelmusik, die es damals schon in der Serie gab. Hier, Cooper, genau. Übernehmen Sie. Aber damit hat sie sich, glaube ich, weltweit in die Gedächtnisse gebrannt. Und auch für mich so
man
eine...
Man muss ja tatsächlich jetzt auch retrospektiv ein bisschen sagen, Mission Impossible hat sich ja jetzt mittlerweile 3-mal dann irgendwie auch selbst neu erfunden und sich immer wieder relevant gemacht auch dadurch. Ne? Du hattest die Serie damals, dann jetzt mit Mission Impossible 96 und innerhalb dieses Franchises sich ja aber selber auch einfach nochmal neu gefunden dann so. Ich sag mal, ab dem vierten Teil, fünften Teil dann kommen ja, wir wissen aber, ja, ne, zwei weitere Teile auch. Ja. Und Tom Cruise hat sich ein Denkmal gesetzt damit, glaube ich.
Auf jeden Fall hat sich, glaube ich, damit halt in Stein gemeißelt als Schauspieler auch für Actionfilme. Bei Brian De Palma fand ich es ein bisschen schade, da hat man schon so auch rückblickend gemerkt, die 80er Jahre waren sein Ding, bis in die 90er Jahre hinein dann mit so einem Höhepunkt eigentlich wie Mission Impossible und danach kam eigentlich nichts mehr wirklich, was so an diese Erfolge anschließen konnte, muss man leider sagen. Wie gerade gesagt, mega ikonische Szenen, der Soundtrack, keine Ahnung, ist im Alltag angekommen, keine Ahnung, du beobachtest einen Arbeitskollegen im Büro, der das Gurkenglas nicht aufkriegt, sofort summst du die Melodie dazu, um mir einfach so ein bisschen zu veräppeln, das hat sich einfach so eingebrannt. Und das Filmverständnis für mich auch dadurch echt auf links gekrempelt und hat mich echt mega in den Bann gezogen.
Ja. Ja, und du hast es jetzt halt schon angesprochen und das ist das, was ich angeteasert hatte eingangs, würde ich gleich mal übernehmen.
Fahre fort.
Ich hatte mir etliche Titel aufgeschrieben und dann angefangen, die Jahre dahinter zu setzen und habe festgestellt, dass das irgendwie alles so um 96, 97 ganz viele Streifen bei mir sind. Und das war halt so die Zeit, wo ich halt entsprechend so 9, 10 Jahre alt war und halt einfach offensichtlich festgestellt habe, oder der Grips da war, um mehr in Filmen zu sehen, als nur die Filme schauen. Ja, sondern, und du hast es gesagt, Independence Day war auch 96, war so für mich auch, mal davon abgesehen, dass es halt so dieser lustige, hohle Actionspaß ist, ohne dass es jetzt wirklich ganz hohl ist, sondern so einigermaßen, also ist jetzt auch nicht aber smart, aber er holt dich halt ab auch, ne, so ein bisschen. Ja. Und ich erinnere mich zum Beispiel damals, dass, als die VHS erschienen ist, die Dolby Surround aufstehen hatte, ne, und wir hatten tatsächlich halt auch eine Anlage, die hatte die Möglichkeit, Dolby Pro Logic 2 zu machen. Und für alle, die das interessiert, ne, du wirst dich erinnern vielleicht, da haben die ja in die Stereospur sozusagen, weil mehr ging ja nicht auf eine VHS, da waren ja dann Lautsprecher mit rein enkodiert sozusagen. Und wenn du eine entsprechende Anlage hattest, dann hat er daraus quasi dann die Rare-Speaker extrahieren können sozusagen. Und du hattest halt dann in den Stereospuren trotzdem das Gefühl, Surround zu haben. Und das hat halt funktioniert tatsächlich. Und das war halt für mich auch also nicht nur der Film selber war technologischer Quantensprung gefühlt, ne, weil war halt unfassbar dick und du fragst dich, wie haben sie es gemacht, sondern hat auch so ein bisschen dann diesen Reiz zu Hause auch den Kinoflair zu haben für mich tatsächlich auch getriggert, dieses ab jetzt müsste eigentlich alles 5.1 sein, weil in diesem Intro von Independence Day, wenn sich dann der Titel auflöst und dir entgegenfliegt und an dir vorbeifliegt halt auch und das halt surroundmäßig unterfüttert ist, große Klasse. Und von daher Independence Day bei mir auf jeden Fall auf der Liste, weil viel zu oft geschaut, auf VHS dann auch.
Apropos VHS Independence Day, weil es mir direkt in den Kopf springt, hattet ihr die VHS mit diesem Wackelcover vorne drauf?
Lenticular nennt man das. Du Amateur. Ja, und selbstverständlich.
Umgangssprachlich war es immer das Wackelcover.
Absolut, mit dem Wackelbild vorne
drauf. Saugeil, ne? wo das Raumschiff quasi das weiße Haus da gerade in die Luft sprengt.
Ja, ich glaube auch, die Heimauswertung war ja auch dann tatsächlich erst 97 in Deutschland und 97 den will ich nur kurz erwähnt haben, brauchen wir nicht jetzt ewig drüber sprechen, aber der schlägt so ein bisschen für mich in die gleiche Kerbe wie Independence Day, weil du gesagt hast, wie hat uns das vielleicht auch geprägt und das ist eine Sache, die ein Film, der mich nicht nur Richtung Filmemacherei geprägt hat, 97 kam Contact. Jodie Foster.
Auch schon öfter mal erwähnt hier.
Ja, und der hat tatsächlich für mich auch mit Independence Day, das hat so alles auf sehr fruchtbaren Boden gefallen, dass ich so ein grundlegendes Interesse auch so an Astronomie und den Welten und Weiten da draußen halt entwickelt habe. Und in dem Rahmen musste dann auch ein Teleskop angeschafft werden. und dann halt, um mal den Mond halt abzuchecken. Und das ist eigentlich auch nie so wirklich ganz weggegangen, dieses Interesse daran.
Na ja, cool. Das ist doch auch nicht schlecht.
Ja,
das ist ja dann wirklich was, ne? Ja, Contact. Das ist ja dann wirklich was, was wirklich Einfluss auf dein Leben genommen hat, wenn man dadurch vielleicht Hobbys für sich entdeckt oder wenn irgendwie das jüngere Publikum in den Verein gegangen ist, weil es Kick It Like Beckham toll fand oder so.
Ja, ja, ne? Auf jeden Fall,
das
genau.
Sind ja schon das ist so gleiche Sachen, die einen
Kerbe,
formen.
Ja.
Mhm. Mhm. Ja, nicht schlecht. Ich hatte hier noch einen zweiten Film aus meiner stilistischen Einordnung. Und zwar, da hatten wir abseits vom Mikrofon, glaube ich, schon mal so ein, zwei Anekdoten immer hin und her gedroppt. Und zwar ist das Drive. Drive von Nicolas Winding Refn. Also eher ein neueres Ding noch. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Ich glaube, 2011 ist es gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ja, 2011. und ich rede einfach mal weiter. Da war es für mich damals so ein Film, da wusste ich schon, das war mir relativ klar, das ist jetzt nicht so was wie Fast and Furious, wo ja manche, glaube ich, reingegangen sind und dann enttäuscht waren, dass da irgendwie sich keine Autos groß überschlagen. ich bin da ganz ohne Erwartung mit ein paar Kumpels ins Kino und war von Minute 1, also gerade wo der Driver, ja, also Ryan Gosling da durch die Nacht zieht, erst voll weggeblasen. Weil das war damals gerade so die Zeit, das war so 2 Jahre nach Avatar, da hatten so Stück für Stück diese ganzen Kinos auf digitale Projektion umgestellt. Und das war so einer noch, das ist glaube ich gerade das Verhältnis umgeschlagen, dann so einer für mich der ersten Filme, die digital produziert und gedreht wurden und dann auch noch digital im Kino gezeigt wurden. Und das hat mich damals echt umgehauen. Und da habe ich für mich ist so eine komplett neue Welt aufgegangen.
Ja, du erinnerst dich, wir hatten uns unterhalten. Für mich, ich bin halt, mir wurde Drive angeteasert als ein absoluter Überfilm. Kult, absoluter Kult, musste halt gesehen haben und saß dann tatsächlich da und dachte mir, ja, das ist alles gut und interessant. Und der Soundtrack ist natürlich mega dope und ich verstehe prinzipiell, was ihr machen wollt, aber weder die Handlung noch, hat mich da so mega vom Hocker gehauen, dass ich dann am Ende irgendwie da saß und dachte, das war jetzt schon gut, aber ich habe da jetzt nicht das gesehen, was die Leute um mich drumherum gesehen haben und was offensichtlich du auch drin gesehen hast. Und das hat sich auch bis heute nicht wirklich geändert. Und das Schöne ist natürlich aber auch, dass mit dem Abstand jetzt ich sagen kann, das liegt aber, glaube ich, an der Filmemacherei vom Nicolas Winding Refn generell. Weil ich habe ja auch Filme danach und auch davor dann noch von ihm mal gesehen und mir gedacht, ja, das ist einfach die Art, wie er Filme macht, mit der ich einfach generell nichts anfangen kann. Das heißt, es hängt gar nicht irgendwie am Genre oder an irgendwas Speziellem, sondern irgendwie ist es einfach seine Art, mit der ich irgendwie nicht so richtig warm werde. Aber von allem, was ich von ihm gesehen habe, ist Drive, glaube ich, noch so das Eingängigste. Ich will es jetzt gar nicht am Mainstreamigsten nennen. Das ist vielleicht wird ihm vielleicht nicht gerecht, aber den kann man noch am besten weggucken, fand ich. Weil teilweise, wenn Nicolas Winding Refn, wenn er den wirklich von der Leine lässt, was er dann da treibt, das ist schon ganz schön abgefahren und das musste, glaube ich, entweder
Hashtag mega, Only God Forgives zum
Beispiel.
Ja,
das musste halt, glaube ich, einfach mega feiern. Und nochmal, ne, die Bilder, toll, die Farben, alles super. Und ich kann das auf der Ebene, kann ich Cinematografie und bestimmte Kamerafahrten und so weiter auch, oder das Blocking generell, kann ich das absolut nachvollziehen, ganz nüchtern, ja. Aber es kommt bei mir dann halt nicht so zusammen, dass ich sage, dieses Gesamtbild dann auch mit Schauspielkunst und Dialogen, die ja bei ihm auch immer gerne spärlich gesät sind, gefühlt zumindest, kommt das zu einem großen Ganzen zusammen, das für mich halt klickt. Tut's halt einfach nicht. So, sad face.
Ja, für mich war es damals halt einfach dieses Brillante von der Qualität, das so auf der Leinwand zu sehen.
Ja.
Und dann war das für mich auch noch so ein Filmeabend, wo dann plötzlich irgendwie jemand mit der Kanone da jemanden den Kopf halb wegschießt, wo ich dachte, oh wow, was passiert denn hier jetzt gerade? Und wo wir aus dem Kino raus sind, dachte ich so, oh, guck mal, da steht FSK 18, jetzt weiß ich gerade, warum das so war, was wir da gesehen haben. Und das hat für mich auch diese Diskussion oder dieses, ja, vor allem diese Diskussion um dieses ganze Thema, was immer wieder hochkommt durch Christopher Nolan oder Tarantino, wo sie immer so sagen, ja, wir wollen unbedingt noch diesen analogen Film halt weiter haben, ne? Dieses atmende Filmkorn und dieser chemische Prozess und das ist ja so schön analog.
Ja, ja.
Und diese Bewegung des Filmstreifens, ja, dieses Atmen des Filmens, das spürt man doch. Und da habe ich dann für mich auch endgültig gesagt, also dass da gerade, mir sind ja gerade echt fast die Augen rausgefallen, ne? Jetzt mal abseits noch von IMAX oder so, was es gibt. Und für mich ist alles, was es davor gab, dieser analoge Film, sind halt einfach nur so Glorifizierungen von technischen Restriktionen, die ich spätestens mit diesem Film halt null mehr nachvollziehen konnte.
Das ist ganz lustig, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich auch einen Streifen aufgeschrieben, weil das für mich halt die Offenbarung des digitalen Kinos war. Und bei mir war es Dark Knight. Und das ist lustig, ne, weil das ist ja ein Film, der faktisch auf Film gedreht wurde und ich habe ihn aber trotzdem als digitale Kopie gesehen und war dann danach auch vom digitalen Kino komplett überzeugt, weil auch immer alle gesagt haben, genau wie du, ne, dass digitales Kino immer hinten anstehen wird und die Auflösung von 35 mm und tralala und rumsdibums. Aber das Ding ist tatsächlich, ich war in meiner alten Heimatstadt gab es nur das Cinemax. Das war unser Multiplex-Kino, da musstest du hingehen. Und ich hatte das Gefühl, über die Jahre, wo dann auch digitale Kinos alles andere überholt haben und halt die günstige und Industriestandard-Alternative letzten Endes wurden, ne, und 35 mm nicht mehr gab. In der Zeit hatte ich das Gefühl, wurden die 35 mm-Kopien, die die Verleiher rausgegeben haben, schlechter, qualitativ schlechter. Und wenn du die dann hast 100 Mal laufen lassen, dann hast du das halt auch gesehen. Und dann hat das auch nichts mehr mit Charme zu tun oder so. Aber wenn ich einen absolut brillanten Streifen sehe, weiß ich nicht, erinnere mich zum Beispiel an Star Trek, der einfach technisch brilliert mit VFX und gestochen scharfen Bildern und Lensflare hier und da und ich dann da ständig irgendwie irgendwelche Haare drüber flattern sehe oder ach, was weiß ich, was du da sonst noch so an Verschmutzung oder Unreinheiten auf deinem Film hast, dann zieht mich das mega raus. Dieses Wissen, ach, diese 35mm Kopie, die entweder wurde die schon 200 Mal abgerockt oder es ist einfach ein richtig, richtig schlechtes Ding. Und ich hatte tatsächlich mal mit einem Projektionisten gesprochen und der meinte, nee, es ist tatsächlich so, das Material, auf dem die dann quasi kopiert werden, ne, oder vervielfältigt werden, das ist halt einfach immer billiger geworden, schlechter geworden und hält dann halt eben auch nur für eine Menge X Projektionen halt. Und dann siehst du das halt einfach, dass das halt mega abbaut. Und Dark Knight war dann halt gerade durch die IMAX-Szenen, da muss man sagen, ne, IMAX-Szenen, auch wenn die auf Film gebannt sind ja so makellos, gerade wenn du die dann auch eindigitalisiert hast, von der Schärfe und dem Bildeindruck, das ist ja absolut überragend. Und ich bin dann halt an das Kino rein und dann läuft ja der Film und der ist halt, der hat dieses Filmkorn noch, ja, aber da fliegt kein Haar drüber. Das war einfach von Ende, Anfang bis Ende konsistent einfach.
Ja, das stimmt. Ich hatte das zum Beispiel bei, ich glaube, Mission Impossible 4 war das. Da war ich in so einem kleinen Kino und dann war halt, ich weiß nicht, ob es so eine runtergerockte Kopie war, wie du gerade beschrieben hast, aber es war halt einfach wirklich der letzte Schrott und das hat mir auch so damals für eine gewisse Zeit lang so echt die Lust am Kino genommen. Genau, ja, und dann später oder in dem gleichen Zeitraum ungefähr dieser Kontrast zu dieser Präsentationsqualität zu Drive, das hat mich dann einfach so auf diese digitale Schiene gebracht. Auch, dass man dann so Nachtbilder hatte, die eben, wo man sagt, ja, okay, ich habe jetzt hier irgendwie ISO 800 und dann müssen wir halt alles noch schön ausleuchten, sondern dass du teilweise echt so mit, nicht mit super NASA-Linsen, so Available Lights in Nachtsituationen aufnehmen konntest und das dann trotzdem so eine gestochene Schärfe hatte, das war für mich einfach der Hammer, genau. Und finde den Look halt seitdem halt auch immer wieder geil. Wie gesagt, wie bei Only God Forgives, man kann es dann noch übertreiben, auch bei Winding Refn, wenn es dann einfach zu überstilisiert wird. Aber ich glaube, man hat damit ein cooles neues Tool an die Hand gekriegt, womit man echt viel machen kann. Ja. Und das hat mich halt echt begeistert.
Auf jeden Fall. So, dann gehe ich mal zurück zu 1997, wo wir vorhin aufgehört haben.
Ja.
Da war auch die Titanic im Kino.
Oh ja, stimmt.
Ja, und tatsächlich.
Wer ist auf deiner Liste heute?
Ja, der ist auf meiner Liste, weil das einer der ganz, ganz wenigen Filme ist. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Streifen habt, wo ihr mehr als einmal im Kino gewesen seid. Ich war dreimal im Kino für Titanic. Und das ist ja nicht, irgendein Film, den du irgendwie im Zweifel noch ein zweites Mal guckst. Das ist ein langer Streifen.
Mhm.
Ja, dreimal.
Nicht schlecht.
War natürlich immer der Situation bedingt. Es ist jetzt nicht so, dass ich drauf gepocht habe, sondern es waren dann halt einfach immer andere Grüppchen, die gesagt haben, ich habe noch nicht gesehen, möchtest du noch mal mitkommen? Und ich gesagt habe, ja, möchte ich. Und das Schöne ist, beim zweiten und dritten Mal gucken, du kannst auch an der richtigen Stelle dann mal auf Toilette gehen, auch wenn es vielleicht keine Pause gibt, weil du weißt ja jetzt, was passiert. Und übrigens, das ist ja so eine deutsche Krankheit, auch bei Titanic, ne? Da gibt's halt Pausen im Kino.
Ja.
Ja, und für mich ist er halt hängen geblieben, weil er so ein bisschen, ich bin sehr stereotyp aufgewachsen, so in der Jugendzeit. Und der hat es irgendwie geschafft, der Film diese ganzen Stereotypen unterzubringen und trotzdem irgendwie einen unterhaltsamen Film draus zu machen.
Mhm.
Ne, weil, also Titanic ist ja auch heute noch verschrien so als, ja, das ist diese scheiß Liebesschnulze da mit DiCaprio und Kate Winslet. Aber ist
das
es,
Schiff geht doch eh unter.
Ist es? Aber ist es nur eine Liebesschnulze? Für mich nicht.
Nee,
für mich ist das viel, viel mehr. Es ist ein zeithistorisches Ding. Ich meine, die haben dieses Teil da gefühlt 1:1 nochmal komplett hingedonnert.
Mhm. Stimmt,
die,
ja.
Die sind da runtergetaucht, haben da also technologisch nochmal auch Aufnahmen, die es irgendwie vielleicht vor ein paar Jahren davor einfach nicht gegeben hat, eingebracht, also wissenschaftliche Erkenntnisse in den Film einfließen lassen. Du hast,
ja.
Ich meine, es ist ein James Cameron-Film, der pusht ja das Kino sowieso immer auch handwerklich. Und das siehst du dem Film an, dass da kein Kompromiss gemacht wurde an keiner Stelle. Die visuellen Effekte sind mega und diese ganze Atmosphäre und die ganze Situation auf dem Schiff mit den Klassengesellschaften, mit wie gesagt, mit der intimen Liebesgeschichte natürlich, aber auch dann dieses große Ganze und dass, wenn quasi wenn das Sinken beginnt, ist es völlig egal, ob du reich bist oder arm halt, ne, so ein bisschen.
Ja, ja.
Oder ist es nicht. Und das war
alle sitzen im gleichen Boot.
Im wahrsten Sinne halt, ne? Und der Film hat es halt hinbekommen, dass auch ich als kleiner, dumm, 10-jähriger Junge da saß und genau diese verschiedenen Aspekte, die der Film halt aufbringt, halt auch verstehe und auch schon schaffe, rauszuarbeiten, weil sie irgendwie präsent genug sind, aber sich nicht in den Vordergrund drängen und am Ende trotzdem so ein unterhaltsamer Katastrophenfilm letzten Endes entsteht.
Ja. Unterhaltsamer Katastrophenfilm. Ja, nee, muss man ja so sagen, letzten Endes. Ja.
Und deswegen finde ich auch durchaus die Oscars gerechtfertigt.
Naja, so. Klar.
Und deswegen auch auf meiner Liste, und das ist das, was ich anfangs gesagt habe, das sind irgendwie alles Filme, die so in dem gleichen 1-2 Jahres Abstand gekommen sind. Und ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, um das abzuschließen, hier meine Lobhudelei auf das Jahr 1996, 97. Da kam nochmal Krieg der Sterne ins Kino. Krieg der Sterne Episode 4, eine neue Hoffnung Special Edition, 97 in dem deutschen Kino.
Ach so, okay, okay. Mhm.
Und das war mein erster Berührungspunkt mit Star Wars insgesamt. Ich war im Kino, ich habe das gesehen, ich fand die Trailer, ich fand die Trailer im Fernsehen oder die Filmvorschau im Fernsehen, die Werbung fand ich gut und habe gesagt, den würde ich gerne gucken. Und dann waren wir da und er hat mich komplett umgehauen und dann hat mir jemand erzählt, du weißt, dass es noch zwei weitere Teile gibt. Und ich so, wie, es gibt noch zwei Teile?
Ja, der zweite sollte der beste sein.
Und und die werden besser. Und weil wenn du Krieg der Sterne aus dem Kino rausgehst, das ist zu Ende, das Ding. Das ist abgeschlossen, das endet. Die bekommen ihre Medaille und das ist rund, finde ich. Die Figuren haben ja Happy End bekommen, die Bösen wurden zerstört. Die ist eigentlich in sich geschlossene Geschichte. Und dann erzählt da jemand, es gibt noch zwei weitere Teile. Und ich habe die auch schon auf Kassette zu Hause, wo ich mir denke, aber wir sind doch gerade aus dem Kino raus. Der kommt doch jetzt, wenn der gerade im Kino kommt, wie kannst du denn da noch zwei Teile geben? Die müssen doch vorher auch ins Kino kommen noch, bevor du die auf Kassette haben kannst.
Also bist du da komplett naiv rein.
Komplett quasi. Naiv rein, ja.
Mhm.
Und dann hat mir das mal jemand erklärt, cool, wie das eigentlich alles tatsächlich so ablief mit Krieg der Sterne und dass das halt jetzt hier auch eine bearbeitete Version dann halt war mit diesen neuen Special Effects, gerade auch auf Tatooine dann mit irgendwelchen computeranimierten extra Figuren, die sie dann noch reingesetzt haben und die ganze Han Solo, wer hat zuerst geschossen, Kontroverse und bla bla bla. Bedeutet aber trotzdem,
nochmal digitalisiert, genau.
Ich konnte dann halt danach hingehen und Episode 5
Jabba
und
der Hut, pardon.
Genau, konnte Episode 5 und Episode 6 gucken. Und Episode 5 natürlich als einer der größten Filme aller Zeiten. Quasi, da kommst du ja gar nicht dazu, irgendwie den Mund wieder zuzumachen. Hast ja permanent Maulsperre, weil dir die Kinnlade runterklappt.
Also Star Wars schließe ich mich an. Hätte ich jetzt, habe ich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen mit Absicht gar nicht auf meine Liste gesetzt, aber ja, war halt auch als Kind, ich glaube, ProSieben war schon immer da der Hauptangelpunkt, wenn es da um die kommerzielle Auswertung im Free-TV ging. Hoch und runter, auch da mit dem Videorekorder noch aufgenommen, die Teile, um sich es immer wieder reinzuziehen. Mm. Ich glaube, ich habe auch dann mal so einen Tag gehabt, wo ich alle drei Teile hintereinander weggebinged habe. Und ja, das, also gerade dieses ganze Marketing-Ding, was dann ja schon in den 90er Jahren quasi ja schon also voll eingespielt war mit Spielzeug, Stickern,
das Stickerheft,
weiß ich was, eins, es gibt wahrscheinlich tausende.
Ja, ja, nee, aber hier in dem Rahmen von diesem Re-Release von Episode 4 gab es halt dann eben hier dieses, wie heißen die, Panini-Stickerheft.
Ja, genau.
Yeah.
Ja, also da wurde man, glaube ich, relativ schnell relativ gut eingespannt in diese ganze Sache. Und das hat dann natürlich auch geprägt mit Möge die Macht mit dir sein, den ganzen Figuren, Anspielungen, Zitaten etc.
Ich fand es halt spannend,
dass das heute kein Ende genommen.
Ja, dass ich halt mich da noch so genau dran erinnern kann und das irgendwie gefühlt aber alles im gleichen Jahr passiert ist. Für mich so, also in 96, Ende 96 und dann 97, das war schon interessant.
Liegt ja alles knapp beieinander dann, auf jeden Fall. Ja. Und gerade als Kind ist das ja wahrscheinlich nur ein Katzensprung dann alles.
100%.
Gut. Ich habe hier noch so eine zweite kleine Einteilung gemacht, die heißt für mich so physische Erfahrungen oder Auswirkungen. Und da wird es relativ aktuell, also so im filmgeschichtlichen Aspekt. Und da habe ich zwei Sachen aufgeschrieben, wo wir über einen mindestens schon mal sehr ins Detail gegangen sind. Und zwar ist das von 2014 Whiplash. Und es wird gleich noch spannender.
Ja, haben wir eine Review.
Genau, Review Nummer 11 für alle, die da gerne nochmal reinhören wollen, was wir über den Film gesagt haben von Damien Chazelle. Ich glaube, ich muss es gar nicht mehr so groß ausweiten, aber wir waren, glaube ich, d'accord, dass es für uns ein relativ guter Film gibt oder ist. Auch wenn es ab und zu mal Stimmen gibt, die meinen,
Ist halt sehr unangenehm zu gucken, streckenweise, ne?
Sehr unangenehm zu gucken.
Gewollt.
Und was ich, glaube ich, in der Review versucht habe, auch schon sehr gut für mich auch herauszuarbeiten, ist dieses Ende des Films. Auf was der ganze Streifen ja auch irgendwie hinausarbeitet. Was man gar nicht so merkt, weil man denkt, das ist einfach so, ich sag mal, so ein Künstlerdrama, wie sich jemand sehr in seine Aufgabe hineinsteigert, soziale Kontakte vernachlässigt und dann im Endeffekt zerfällt alles ein bisschen und man lernt wieder so zu schätzen, was eigentlich wirklich wichtig im Leben ist. Aber dann gibt es diese Endszene noch im Film, wo dann wirklich, ich sag mal, in so einer kleinen, normalweltlichen Erzählung plötzlich gefühlt gut gegen böse aufeinander trifft. Und diese Szene, lass mich lügen, die geht 5, die geht vielleicht 10 Minuten roundabout und dann kommt der Abspann und wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, Whiplash, dann habe ich gemerkt, wie ich völlig verkrampft und durchgeschwitzt plötzlich da saß und ich dachte so, what the fuck, was war das denn gerade? Weil es wird musikalisch so viel abgefeuert und es wird ohne Dialog einfach so ein Kampf, so eine Auseinandersetzung und noch so viel mehr erzählt. Und das reißt einfach so mit. Und das habe ich zuvor noch nie in einem Film vorher gemerkt oder gespürt, dass er mich so halt mitreißt und wirklich für so 10 Minuten erstarren lässt, weil man wissen will, was passiert. Und dieses Musikstück, was da ja auch die zentrale Rolle spielt, ist ja auch so aufgebaut, ja, dass es sich so aufbaut.
Ja, steigert,
Steigert, genau. Und das war für mich so eine mega, mega abgefahrene Erfahrung in dem Sinne.
Ja, das Einzige, was da bei mir rankommt, ist tatsächlich Interstellar. Und ich weiß, du bist jetzt nicht der allergrößte Christopher Nolan-Fan, aber ich war
ja, Interstellar war schon nicht schlecht, also war schon gut, ja.
Und das heißt quasi, ich habe auch die beste Kinoerfahrung, die man in Deutschland da für den Film kriegen konnte, genossen, audiovisuell zumindest. Und der drückt halt einfach von seinem Soundtrack und von den Emotionen, an die er appelliert. Also ich werde nie vergessen, wie Matthew McConaughey da seinen Shit verliert und in Tränen aufgelöst ist. Und du hast halt alles, du hast diese emotionalen familiären Komponente, du hast dieses, ich hatte schon angesprochen, dass wieder so ein bisschen Weltraum, Astronomie und Naturwissenschaften, Science, yay! Und
abgefahrener Sci-Fi-Scheiß.
Komplett Paket. Und ich war, der Film war zu Ende und ich saß da und hatte das Gefühl, ich bin nur noch als Papier anwesend. Also ich habe quasi komplett meine Physis verloren, ich war einfach komplett durch. Ich hatte das Gefühl, ich habe alles rausgeschwitzt. Jede Emotion, die in mir war, hat mir der Film genommen, weil er irgendwie alle Aspekte angesteuert hat und ich bin einfach leer und ich brauche jetzt erstmal Zeit X, um wieder zu mir selbst zu finden und mich gefühlt wieder als Entität quasi wieder zu manifestieren irgendwie. Ich kann es gar nicht besser ausdrücken. Das war okay. Schräg. Und ich weiß, dass wir in der Gruppe auch zurückgefahren sind und kurz versucht haben, im Auto drüber zu sprechen und es dann gelassen haben und einfach irgendwie anderthalb Stunden dann da im Dunkeln vor uns hingefahren sind, sprachlos, weil, glaube ich, alle irgendwie einfach noch zu tun hatten. Und das war cool. Das war awesome. Und da war halt nicht nur der Film wichtig, sondern auch diese unfassbar große IMAX-Projektion mit diesem drückenden Ton, der sich einfach aufgedrängt hat, dass du quasi nicht zu dir findest und der Film einfach komplett übernimmt. Und ich glaube, so ähnlich war das auch für dich dann da bei Whiplash, ne? In diesem Finale.
Ja. Ja, genau.
Klingt zumindest so. Ja.
Nee, das klingt relativ d'accord, ja. Aber ich kann noch einen drauflegen, was mich fast noch mehr mitgerissen hat. Und das ist direkt ein Jahr später passiert. Und auch hier, glaube ich, stoße ich auf fruchtbaren Boden. Und zwar Mad Max Fury Road. 2015 kam der in die Kinos.
Ja.
Okay, du musst es erst mal Luft holen, so wie sich das angehört hat. George Miller, insgesamt der vierte Mad Max Film, und ich muss ehrlich zugeben, die ersten drei Mad Max Filme, ja, die habe ich gesehen, ich habe mitbekommen, dass die irgendwie Kultstatus haben, dass die eine riesige Fangemeinde haben, Donnerkuppel hier, Wüstenplanet oder Wüstenerde, apokalyptisches Szenario, was weiß ich. Hat mich nie interessiert, hat mich auch irgendwie nie angemacht, die Filme.
Ja.
Da sind wir, glaube ich, auf der ähnlichen Linie. Und dann kam George Miller irgendwie nach über 20 Jahren und sagt, komm, wir machen jetzt noch den vierten.
Ja.
Ja. Und auch da abseits vom Mikrofon, glaube ich, schon drüber gesprochen oder generell irgendwo bei den Top 10 oder bei irgend sowas, wo wir den schon angerissen haben, dass der in so einer super Top 100 mal drin wäre.
Ja.
Relativ wenig Handlung, können wir, glaube ich, den ganzen Kritiken irgendwo überall zustimmen, passt.
Ja.
Aber ich saß im Kino, auch hier mit Freunden, und es kommt irgendwann eine Szene, wo, ich sag mal, die Hauptfiguren auf so eine Motorradgang treffen, irgendwann. Das ist so nach dem ersten Drittel oder nach der ersten Hälfte des Filmes. Und das war so eine Szene, wo ich auch, ähnlich wie bei Whiplash, aber noch viel, viel schlimmer gemerkt habe, dass ich gerade wie so ein Holzbrett in diesem Kinostuhl sitzt.
Ja, und dann plötzlich steif, ja.
Und dann bin ich plötzlich so weich geworden und dachte so, oh Mann, hier ist ja Polster und Kissen und was ist gerade los gewesen, wo ich gemerkt habe, Dios mio, hier war gerade eine Stunde oder so, wurde ich dauerbefeuert mit Verfolgungsjagd hier, Schleuderei da, um sein Leben fahren dort.
Ja.
Und habe erstmal realisiert, dass ich hier wirklich 60 Minuten, also wirklich nur durch den Film gepeitscht wurde, aber irgendwie in einem guten Sinne.
Ja, 100%.
Und das war noch fast, also, oder wirklich war viel krasser als Whiplash. Noch on top.
Ja, also bei mir genauso, ne? Mad Max war nie eine Baustelle, mit der ich was anfangen konnte. Ich habe es probiert tatsächlich, weil ich weiß, für viele Kultstatus. Und ich hatte null Erwartungen für Fury Road. Ich wollte eigentlich auch zuerst gar nicht ins Kino, habe dann aber halt mitbekommen, gerade aus den USA auch, dass er halt unglaublich gut sein soll. Und tatsächlich hatte mich der Trailer auch ein bisschen mehr angesprochen als die alten Streifen. Von den Bildern her zumindest. Und ich weiß noch, dass wir dass ich mit meiner Frau ein Double Feature gemacht habe an dem Tag, weil sie gesagt hat, ja, hätte ich auch Bock zu gucken, aber es läuft jetzt seit dieser Woche auch Pitch Perfect. Und wo ich gesagt habe, da hätte ich hätte da auch Bock, den zu gucken. Also haben wir zuerst Mad Max geguckt, hatten dann ein längeres Päuschen, konnten noch ein bisschen was essen und sind dann direkt am gleichen Tag noch los und haben Pitch Perfect geschaut. Und bei mir war es auch so halt Fury Road, ja, ohne Erwartung reingegangen. Und dann, wenn der halt einmal anfängt, Gas zu geben, gefühlt tatsächlich die erste Stunde ohne Pause, Schnitt auf Soundeffekt, auf Schnitt, auf epischem Score, auf hausgemachte Action, unglaublich, finde ich auch bis dato nicht da gewesen, so für mich zumindest, dass du hausgemachte Action so elegant orchestriert kriegst einfach und es dann halt im Editing auch so zusammenbringst, dass es halt wirklich so eine Symphonie wird. An Rohr-Action.
und roher Gewalt oder reiner Kinematik eigentlich, weil gerade wenn man sich ja auch die Making-ofs anschaut, dass die da
pure
wirklich...
Pure Energie halt, ja.
Pure Energie, Feuer, diese Rigs gebaut haben, Leute, die sich durch die Luft wirbeln lassen und das ist halt alles echt quasi in Kamera gedreht, da ist nur wenig, sage ich mal, mit CGI nachgeholfen worden, jetzt irgendwelche Sandstürme oder mal ein, zwei Autos noch zusammen komponiert, weil es dann einfach vielleicht doch zu gefährlich gewesen wäre, das explodierend nebeneinander herzudrehen.
Und falls, also ich kann wirklich nur empfehlen, guckt euch die Behind-the-Scenes-Sachen an und guckt euch gerne auch die Analysevideos an, wo es zum Beispiel auch um die Cinematografie geht, dass zum Beispiel die Zentralität von Figuren, dass die immer in der Mitte vom Frame sind und so weiter. Großes Tennis.
Ja. Großes Tennis.
So, soll ich nochmal nachlegen?
Naja, klar,
Ich habe noch ein Hühnchen zu rupfen mit einem Film und auch ein spannendes Kinojahr aus meiner Sicht, wichtiges Kinojahr für mich, 1999. Zwei Filme für mich im Kino gewesen. Schlagen beide eine ähnliche Kerbe, weil sie quasi so ein bisschen dein Gehirn nehmen und sagen, das wirst du nicht kommen sehen. Und es ist Matrix und Fight Club. Ja. Beide 99er Streifen. Und Fight Club ist der Film, wo ich eigentlich sage, mit dir habe ich ein Hühnchen zu rupfen, mein Lieber, weil du hast in mir eine Grundparanoia hervorgerufen, die ich bis heute nicht ablegen konnte. Ich habe Fight Club gesehen, der Film hat für mich komplett geklickt und gezündet, ne? Und der Twist war so twisty, wie man sich's vorstellen kann. Also ich saß da und dachte mir, verstehe ich nicht, kann nicht sein, ist bestimmt voll unlogisch. Ich muss ihn eigentlich irgendwie so schnell wie möglich noch mal gucken, weil da gibt's garantiert bestimmt jede Menge Anzeichen. Und dann sitzt du da und denkst dir, das hat er irgendwie ganz gut gemacht, irgendwie. Und seitdem gefühlt, wann auch immer es solche Twisty-Filme gibt, ist, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, ist direkt so ein, Schizophren hier, das ist doch hier Fight Club, ist doch das Gleiche, ne? Hier Maschinist ist doch hier alles
man
irgendwie.
Sehr empfindlich und wachsam plötzlich.
Ja, auf einmal, ne? Und das gab's halt vorher nicht. Und es liegt an Fight Club. Bei mir zumindest. Und es ist halt wirklich so, und auch beim, ich meine, Maschinist ist auch ein großartiger Film, ne? Und es ist aber so ein, ist ganz klar schizophren, oder? Nicht? Und dadurch ist es für mich unheimlich schwer geworden. Und wenn du gerade mit diesem Thema thematisch damit spielst, jetzt als Film, dich davon noch abzuheben und vielleicht tatsächlich den Zuschauer noch zu überraschen, ist es halt für mich seit Fight Club halt unheimlich schwer geworden. Und bei der Matrix ähnlich, ne? Dieser Twist mittendrin. Und natürlich einer der ikonischsten Filme aller Zeiten. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ne? Die Bilder, die Figuren, der Soundtrack, das ist einfach, ja.
Ich gebe dir recht, man weiß, glaube ich, ja, ich glaube, man weiß nicht, wo man anfangen und aufhören kann.
Also keine Ahnung, wo die Einflüsse gerade, und deswegen habe ich die beiden Filme auch quasi in einem Guss erwähnt. Überleg dir mal Fight Club und Matrix. Wo hat das angefangen? Wo haben sie den Weg bereitet? Was baut darauf auf? Und also wann? Ich glaube, die haben wirklich viel angefangen, was die Popkultur und auch Filmemacherei als solches halt geprägt hat. Nochmal. Und ich weiß, natürlich auch viele Filme davor haben das schon gemacht, aber gerade halt auch 99 war halt eine Zeit, wo wir halt in unserem Jugendalter halt auch, glaube ich, sehr formbar waren noch.
Auf jeden Fall, ja.
Und deswegen habe ich die hier.
Fight Club, ja, würde auch in meiner Top 10, 100, was auch immer, auf jeden Fall landen. Wie du es jetzt formuliert hast, ja, würde ich auch komplett mitgehen, ja, hast schon recht. Also das sind so Filme, die einen dann irgendwann selbst halt so manipulieren, dass man dann immer, was weiß ich, andere Filme danach guckt und sich immer so denkt, ah komm, jetzt wacht er gleich auf und alles war nur geträumt.
Ist nicht in Ordnung, oder? Ist nicht in Ordnung, dass Fight Club quasi viele andere Filme kaputt gemacht hat, für immer.
Ja, es gab noch ein paar andere, die so reinzählen. Ich glaube zuletzt Inception ist halt auch so ein Ding, wo du dann, der da auch so ein bisschen mit reinzählt, wo wir auch wieder bei Christopher Nolan wären. Und ja, hast recht, Matrix, genau das Gleiche, der natürlich auch popkulturell einen immensen Einschlag hatte und da auch eigentlich so gut wie nicht mehr auch kurz nach Erscheinen halt, ich sage mal so fünf Jahre mindestens, nicht mehr aus der Welt zu denken war mit Sonnenbrillen, diese langen Mäntel wurden plötzlich wieder top, gerade was das Color Grading und die Effekte anging. Klar, wie haben sie das gemacht mit diesen 50 Spiegelreflexkameras im Kreis? Das gibt es doch nicht.
Auch ja, so aller James Cameron neue Maßstäbe gesetzt halt, ne? Mit diesen, die Art und Weise, wie man Action inszeniert, choreografiert und Bullet Time einfach als ein Ding gemacht, oder zu einem Ding gemacht, das irgendwie so ein bisschen, kam ein bisschen so aus dem Hongkong-Kino, glaube ich, ist dann rübergeschwappt und war dann auch gefühlt jahrelang nicht wegzudenken.
Nee,
auch in anderen Actionfilmen. Nicht immer gut.
Generell, ja. Also ich sag halt nur Videospiele, Max Payne, ne? ein riesiges Feature, was dann auch da in dieser digitalen Welt dann halt noch Fuß gefasst hat. Für alle, die es gespielt haben.
Und Matrix natürlich übrigens auch, um das noch abzuschließen, kann man jetzt diskutieren, ob es funktioniert hat, aber hat ja versucht, medienübergreifend eine Geschichte zu erzählen. Auch eine Sache, die es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, also oder stimmt, einfach nicht wiedergegeben hast. Du hattest dann diese Kurzfilmsammlung. Du kannst über die Fortsetzung denken, was du möchtest, aber die hatten ja dann da Enter the Matrix, das Spiel, wo du die Nebenfiguren, ne, hier Jada Pinkett Smiths Figur und Ghost da gespielt hast und quasi mitbekommen hast, was die treiben, während wir quasi Neo und Trinity in Matrix Reloaded folgen. Und wie gesagt, dann hast du halt das Universum einfach erweitert über diese Kurzfilme, unheimlich kreatives Paket aus meiner Sicht, diese Kurzfilmsammlung, die Animatrix, kann ich sehr empfehlen. Das war eine spannende Sache, dass du quasi so die Story einfach erweiterst über Kinofilme, Kurzfilmsammlungen, Videospiele und dann so unterschiedliche Blickpunkte beleuchtest.
Mhm.
Das war dope. Hat vielleicht nicht so richtig komplett gezündet, aber geiler Versuch halt. Und der seiner Zeit voraus auf jeden Fall.
Ja. Ich habe jetzt hier noch so zwei kleine Kategoriechen. Mal gucken, wie ich das zeittechnisch hier gerade noch mache. Hast du noch was in die Runde zu werfen, was so ein bisschen das größere Kino angeht? Sonst würde ich hier sogar noch mal ein bisschen die leiseren Töne ganz kurz anschlagen.
Ja, ich habe auch nur noch die leiseren Töne übrig. Zum Thema Herzschmerz und was mich so geprägt hat. Und das ist zum einen, nur ganz kurz erwähnt, die letzten Glühwürmchen. Ich glaube, ich habe den zu früh gesehen, aber war halt so ein wichtiger Einstieg für mich in die Welt des Manga und Anime, aus der ich nie wieder raus bin auch, weil der, als der nach Deutschland geschwappt kam, kam er halt mit dem ganzen anderen Kram, der dann nachts irgendwie gerne mal auf Vox lief, Record of Lotus War zum Beispiel oder so ein Kram, kam dann da mit und Dragon Ball natürlich auch. Aber die letzten Glühwürmchen habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte, also für mich war Trickfilm immer gefühlt Disney und die letzten Glühwürmchen hat mich dann da wirklich in die Hand genommen, à la Disney, und dann mir so eine harte Ohrfeige verpasst und dann nochmal irgendwie in den Magen nachgetreten. Abartig. Also ein so guter Film, so unfassbar dramatisch. Das Ende hat mich einfach bis heute, hängt mir das nach, ist einfach absoluter Herzschmerz. Ist einfach, es zerreißt mich, wenn ich dran denke. Und eine andere Sache noch war die mindestens mal die Eröffnungssequenz von Soldat James Ryan, die, glaube ich, noch mal tatsächlich
ist auch ein guter Kandidat,
durch die Eindringlichkeit, wie sie inszeniert ist,
Omaha Beach,
wie nichts anderes, diese Landung von Omaha Beach, also D-Day, näher gebracht hat, wie absurd das alles war damals. Und wie da mit Menschenleben quasi umgegangen wurde, wie inflationär das da alles eingesetzt wurde und was da halt passiert ist. Und man kann aber drüber sprechen und in den Geschichtsbüchern nachlesen, aber bei James Ryan ist das in so einer Intensität erzählt, so hochdramatisch, actionorientiert natürlich, aber trotzdem halt, es zeigt ja halt diese Sinnlosigkeit nochmal ganz schön, fand ich. Dass auch das hängen geblieben ist und dann so ein bisschen dich innehalten lässt, was da so alles im Rahmen des Zweiten Weltkriegs tatsächlich passiert ist. Und da gibt's natürlich ganz viele andere Sachen, aber das war halt übrigens auch 98, also auch wieder in diese prägende Zeit, dieses ganze, da ist ein Schema bei mir zu erkennen heute hier.
Ja, glaube ich auch. Lass mich ganz kurz an die, warte ganz kurz, bevor es emotional wird. Meine Katze klopft gerade an der Tür, ich lasse sie mal ganz kurz rein.
Ah, das ist ja doch total nett von dir. Vielleicht können wir die gleich noch fragen, ob sie irgendwas mitzureden hat. Oder auch nicht.
Bitte was?
Hat sie was beizutragen oder möchte sie einfach nur
zuhören? Ja, sie ist halt gewohnt, der wöchentliche Sidekick zu sein. Deshalb hat sie sich, glaube ich, gerade ein bisschen ausgeschlossen gefühlt.
Das ist legitim.
Legitim. meine emotionalen Beiträge und würde ich bei vielen deiner Sachen eigentlich schon mitgehen. Und es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Sachen, die bei mir Spuren hinterlassen haben. Aber was so eins auch ein Kandidat ist aus dieser Zeit, auch aus meiner Jugendzeit, die mich so mitgeprägt haben, ist halt von 1999 American Beauty.
Klar, wusste ich, dass der auf deiner Liste ist. Ich habe ja geguckt, was da so in den Zeiten rausgekommen ist, weil ich ja die extra auch oft drauf geachtet habe. Und ja, macht völlig Sinn, ja.
Film von Sam Mendes, auch da war ich relativ jung, kam da mit seinem Regiedebüt, wir hatten letztens auch drüber gesprochen in der Review zu 1917, hat da so ein Ding einfach hingeschmissen und hat mit vor allem mit Thomas Newman auch, ich sag's auch hier nochmal, so einen ikonischen Soundtrack geliefert, der auch über Jahre lang mit dieser, mit dieser Mülltüten-Szene halt immer wieder aufgegriffen wurde, in der Popkultur verankert wurde. Und um kurz auszuholen, für mich war halt, gerade so als Heranwachsender noch vorher, war es halt schwierig, oft noch davor so zu filmen oder zu irgendwelchen Serien so Emotionen aufzubauen, ne, oder so ein paar Brücken zu schlagen. Es war, das ist ein ganz plattes Beispiel, aber als Kind lief immer eine schrecklich nette Familie irgendwo auf ProSieben, ne?
Natürlich, Standard, ja.
Das Kabel war immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen auch so der Proletarier-Redneck-Humor war ja auch ganz beabsichtigt und es gab ganz oft CNL, Bundy, es gibt irgendeine heiße Frau in einem Bikini, die irgendwie im Bild zu sehen ist oder in irgendeiner Zeitschrift und dann immer das Publikum, das eingespielt hat, gepfiffen und gejault und die ist ja halb nackt. Und ich saß als Kind immer so da, ja, warum denn? Da waren ja jetzt gerade zwei andere Frauen halt auch schon da zu sehen, hab das nicht verstanden, aber umso mehr man dann reift, emotionale Sachen aufbaut, Dinge zu verstehen weiß und halt auch selbst genau in seinem Leben einfach ein bisschen heranwächst, kann man, glaube ich, viel schneller Bindungen aufbauen. Und da war es dann auch so, wie gesagt, es war gerade ein plattes Beispiel, American Beauty, wenn du dann auch weißt, wie menschliche Beziehungen funktionieren, wie auch vielleicht Verlust im Leben dann zum Tragen kommt, hat mich dieses Ende vom Film von American Beauty, wo der Hauptcharakter nochmal quasi sein Leben an sich oder das Leben Revue passieren lässt, hat mich so mitgenommen, weil es geht so 5 Minuten und dann gibt es diesen Soundtrack von Thomas Newman und er erzählt nochmal so rückblickend, was so die größten Momente waren und das waren halt unterem zwar irgendwie das coole neue Auto vom Cousin, aber es gibt dann so eine Szene, wo er halt mehrmals seine Tochter erwähnt und das ist dann halt so, ich dachte so, oh Mann, es geht mir gerade mega ans Herz, ne, weil er jetzt doch eigentlich offenbart, dass er doch ein ganz liebenswürdiger Familienvater ist und war und das war so einer der ersten Filme, der mich halt wirklich so emotional mitgenommen hat. Vielleicht ähnlich wie bei dir das mit den Glühwürmchen.
Ja, das glaube ich auch.
Und ein zweiter Kandidat, ich versuche es nur ganz kurz abzufrühstücken, ist sind die Simpsons. Hier mal noch einen Serienkandidat reingeschmissen. Die Simpsons sowieso ein Leben lang immer für Zitate ausgesorgt, egal in welcher Lebenslage.
Zitate und GIFs, es gibt immer den passenden Moment.
Aber es gibt eine Episode von den Simpsons, wenn ich die mal zufällig sehe oder wenn man sich jetzt wie zum Beispiel heutzutage bei Disney Plus oder vorher schon auf DVD angucken konnte. Staffel 6, Episode 13. Da geht es darum, wo die Simpsons, das ist so eine kleine Special-Folge, erzählen, wie die Familie entstanden ist und da wird vor allem porträtiert, wie die Zeit vorangegangen ist, wo Maggie geboren wurde, also die kleinste Tochter der Familie Simpsons. Und da gibt es halt eine Szene relativ zum Schluss oder das ist das Ende, wo dann gefragt wird, ja, aber warum gibt es denn keine Bilder von Maggie, der Tochter, im Fotoalbum, wo er sagt, naja, die habe ich an einem speziellen Ort. Und dann gibt es so eine Auflösung, wo er sich quasi an seinem Arbeitsplatz so ein Schild hat, so ein zermürbendes Schild hängt, was ihn darauf auffordert, dass er für immer dort arbeiten wird. Und das hat er so abgeklebt, dass so eine hübsche kleine Message zu sehen ist, also die Buchstaben einen anderen Sinn ergeben. Und ich habe es mir heute nochmal vor der Sendung angeguckt und mich rührt es eigentlich jedes Mal zu Tränen, wenn ich diese Szene sehe. Und das verdeutlicht mir auch immer noch heute, wie geil die Simpsons so bis zur Jahrtausendwende waren und dass es halt nicht immer um Twitter, iPods oder Lady Gaga gehen muss, sondern dass die Simpsons mal eine richtig geile Hochzeit hatten, wo sie richtig geile Familiengeschichten einfach erzählen konnten. Saugeile Episode.
Saugeile Episode auf jeden Fall, ja. Also konnte mich auch direkt dran erinnern, als du angefangen hast, jetzt kurz zu erklären, worum es geht, weil wenn du mir jetzt sagst, ja, Staffel 6, Episode 13, habe ich jetzt tatsächlich nicht so auf direkt
parat, ich habe 6 im Zweifel,
aber ja. Ja, absolut ikonische Geschichte, ja, definitiv.
Ja. Hast du noch was auf dem Zettel?
Ich habe noch prinzipiell Pulp Fiction hier einmal erwähnt.
Kaching, kaching.
Ja, muss halt irgendwie sein, primär, aber tatsächlich, weil der für mich nochmal bestätigt hat, dass Drogen nix gut. Ist tatsächlich relativ krass hängen geblieben, weil irgendwie, wann auch immer es um Drogen ging, ich immer irgendwie die ein oder andere Szene aus Pulp Fiction vor Augen hatte. Weiß nicht warum.
Na.
War jetzt nicht, glaube ich, die einzige Message von Pulp Fiction, aber trotzdem auf jeden Fall da.
Mhm.
Und ansonsten habe ich jetzt hier nur noch Donnie Darko mit auf der Liste.
Donnie Darko?
Ja.
Ganz kurz zu Pulp Fiction, ja, für mich auch. Hat für mich die Sichtweise, wie man Filme erzählen kann, vor allem, was Chronologie und Handlungs- und Zeitsprünge angeht.
Von den filmischen Aspekten auf jeden Fall sowieso.
Nochmal eine Dimension.
Genau, dieses, du kannst ihn jetzt hier auf DVD in der richtigen Reihenfolge gucken. Okay, gemacht und festgestellt, ist gar kein so geiler Film. Und die ganze Magie entsteht tatsächlich durch die Art,
durch das Editing, ja.
Durch das Editing und die Episoden und wie sie zusammen dann das große Ganze ergeben. Ja.
Ja,
ja, und Donnie Darko einfach nur, weiß ich nicht. Diese ganze Stimmung, dass so ein Streifen dann da auch ein paar Jahre später an einem vorbeigeht, wo ich mir denke, war der im Kino? Warum? Sag mir gar nichts. So, und du guckst den und denkst dir, meine Güte, so Sleeper, was ist denn hier los? Ja. Und der war halt irgendwie auch im Zweifel einer von uns da, wie Gyllenhaal ihn spielt, halt so dieser ganz normal halt normaler Typ. Irgendwie ein bisschen verliebt und dann aber mit dieser abgewichsten Zeitreisekomponente. Ich meine,
das hat er nicht gesagt. Hast du gerade Zeitreise gesagt?
Ja, Pfui. Hat er. Keine Ahnung. Da könnte ich auch noch andere Sachen einbringen. Ich meine, ich bin neulich noch drauf gekommen, hatten wir drüber gesprochen, weil der Regisseur vom Butterfly Effect hat einen neuen Film gebracht. Butterfly Effect, Mann! War auch voll das Ding.
Ja, definitiv. Ich hake ja ganz schnell rein, das ist nämlich meine letzte Kategorie. Allgemeines Filmverständnis für mich. Ich habe hier ganz oben Zurück in die Zukunft stehen, was für mich zum ersten Mal natürlich in den 90ern gesehen auch eine völlig neue Welt aufgemacht hat mit was wäre, wenn du durch die Zeit reisen könntest? Nochmal im 80er-Jahres-Style ganz hip erzählt, aber mega, gar nicht mehr so viel Zeit darauf zu verbrennen. Was hier für mich ganz oben auf der Liste steht, ist Und täglich grüßt das Murmeltier, 1993.
Ja.
Also wesentlich später eigentlich Zurück in die Zukunft, aber das ist so ein Film, der mein allgemeines Filmverständnis verändert hat und auch, du hast ja auch schon mal gemacht, wir kommen ja so ein bisschen aus der Ecke, wenn man einfach mal so mit Freunden schon mal so eine Art Kurzfilm gedreht hat oder nur eine Idee überlegt hat, dann war es zumindest bei mir immer so, irgendwo war ich an einem Punkt, wo ich dachte so, lass es uns doch so drehen, dass er mehrmals an der gleichen Stelle aufwacht und dann passiert das anders. Und dann hast du immer wieder dieses Murmeltier-Ding drin, weil das hat einen so geprägt und das ist doch geil, wenn man das so erzählen würde.
Also wenn du studentische Filme gemacht hast, geprägt. 100% hat jeder schon mal versucht, irgendwie in Richtung Murmeltier zu gehen und dadurch den Twist zu erzeugen. Abgefahren. Absolut. Das kleine Einmaleins gefühlt der Filmschule, täglich grüßt das Murmeltier, 100%. D'accord mit dir,
Und auch hier eine Review gehabt, Edge of Tomorrow. Ja. Ich weiß gar nicht, jetzt soll ja ein neuer Film mit Sean Levy und Ryan Reynolds kommen auf Netflix. Vielleicht geht es da auch wieder ein bisschen in die Richtung, weiß man nicht.
Palm Springs.
Oder Happy Death Day. Also es hört auch nicht auf. Ne? Es ist immer wieder, du kannst es relativ gut recyceln, wenn du nochmal so eine extra eigene Note mit reinbringen kannst.
Ja, und was Filmemacher-Sicht betrifft, werfe ich nur noch zum Abschluss hier Alien 1 nochmal in den Ring. Der mir gezeigt hat, wie kannst du cinematografisch mit audiovisuell, mit Tricksen, mit wenig zeigen, größeren Horror hervorrufen. Also du musst nicht, ich war bei den Studienzeiten auch immer so, wie können wir das machen und so, das kannst du nicht zeigen, das haben wir nicht, das können wir nicht. Und dann überlegst du dir, wie kannst du es vielleicht drumherum machen? Und dann haben wir teilweise festgestellt, das ist sogar besser so. Weißt du, weil Alien 1, du siehst das Monster halt nicht oft, das Alien. Musst du aber auch nicht. Und dadurch entsteht der eigentliche Horror gefühlt.
Die fucking Gänge, die so dunkel sind, die machen wir schon, da mache ich mir jetzt schon in die Hose.
Ja,
ich brauch das also, viel gar nicht, was da durch die Lüftungsschächte krabbelt.
Von daher war der für mich dann so, wenn es um selber ein bisschen Filmmacherei ging, glaube ich, relativ wichtig. Ja,
na,
so sieht's aus.
Auch letztes Jahr in der Jubiläumssendung mit drin übrigens.
Immer, in jeder Sendung.
Immer, immer. Oh, das war noch ein bunter Abriss, glaube ich, Alex.
Auf jeden Fall. Haben wir uns ja auch wieder schön in Rage gesprochen, geredet. Ja. Und ich habe jetzt hier auch mindestens 200 Grad in meiner Aufnahmehöhle hier.
Ja, das glaube ich. Mir geht's ähnlich. Deshalb würde ich sagen, hat Spaß gemacht, mal so ein bisschen Selbstreflexion zu betreiben. Und bevor mir hier der Rechner wegkocht und mir der Bildschirm wegschmilzt, würde ich sagen,
da gibt's ein Simpsons-Gift für.
Danke für die Aufmerksamkeit. Für alle, die zugehört haben und so lange dran geblieben sind, uns würde natürlich auch gerne interessieren, welche Filme euch geprägt haben. Schreibt es uns gerne irgendwo, zum Beispiel auf sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Das klappt. Und benutzt gerne den Hashtag noch
dazu. NSRT Podcast. Boom.
Sauber. Wie immer, einfach, kann sich jeder merken. Tretet gerne in Kontakt. Und sonst würde ich sagen, nächste Woche geht's weiter.
Ja, mal gucken, ob wir wieder zum normalen Rhythmus zurückfinden oder nicht. Gibt nur einen Weg rauszufinden, dranbleiben.
Richtig, abonnieren und gucken, was passiert. Und bis dahin würde ich sagen, danke Alex.
Hat Spaß gemacht. Danke Ronny und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.